so zu sagen. Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
Es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
So klingt's, wenn der Wirtschaftsminister mitteilt, dass es keine Energiesparprämie gibt. Kriegst du nicht, Alter. Das war Robert Habeck im Sommer vor 2 Jahren im Heute-Journal. Und das ist ein klarer Fall von staatstragender Flapsigkeit. So nennt das meine heutige Gesprächspartnerin, die Politikwissenschaftlerin Astrid Zivil, Professorin an der Uni Lüneburg. Die hat nämlich mit dem Soziologen Julian Müller einen Essay geschrieben, der sich für politische Redeweisen, das ist auch der Titel, interessiert. Also wie wird in der deutschen Öffentlichkeit gesprochen? Welche Formen der Kommunikation sind gerade besonders virulent? Das sind die Fragen, die zwei wälzen und diese mit dem Hinweis auf, ich glaube, es sind 8 Kommunikationstypen beantworten. Staatstragende Flapsigkeit ist da dabei, aber auch sowas wie der erweckte Liberalismus oder der idealistische Konkretismus oder die exzentrische Konventionalität. Das sagt Ihnen nichts, das macht aber auch nichts. Wir werden nämlich jetzt versuchen, das zu füllen. Frau Zivil, schön, dass Sie da sind, dass es klappt.
Ja, danke schön. Hallo.
Frau Zivil, der Zufall will es, dass gerade heute ein Buch erscheint, das den Titel trägt Radikal emotional. Das hat die Medienpsychologin Maren Urner geschrieben. Die lenkt darin den Blick darauf, dass Sachthemen im politischen Raum immer auch emotional besetzt sind. Und das ist für sie kein Problem, sondern ein Wesensmerkmal von Politik, also eine Normalität, mit der man eben lernen muss, umzugehen. Ich erwähne das nur deshalb, weil es so gut zu Ihrer Diagnose im Essay passt, nämlich, dass das Wörtchen radikal so eine Art Inflation erlebt und dabei recht ungewöhnliche Verbindungen eingeht. Von radikaler Zärtlichkeit ist die Rede, auch das ist ein Buchtitel, auch von radikalen Kompromissen. Was drückt sich denn in solchen Verbindungen aus und inwieweit stehen die exemplarisch für ja, neue Arten des öffentlichen Sprechens, die Sie im Essay ja thematisieren?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Meinem Co-Autor Julian Müller und mir ist aufgefallen, dass dieses Attribut, diese Eigenschaft radikal in letzter Zeit wirklich, wie Sie es beschreiben, inflationär gekoppelt wird mit dann doch sehr bürgerlichen Begriffen oder mit Begriffen, die man jetzt erst einmal nicht mit Radikalität in Verbindung bringen würde. Also was wie Zärtlichkeit, Kompromissfähigkeit oder das gerade von Ihnen erwähnte Beispiel, radikal emotional. Natürlich sind wir alle emotionale Wesen. Wohin steckt jetzt die Pointe? Wohin steckt jetzt die Radikalität? Und unsere Diagnose ist, dass sich hier etwas koppelt. Sie haben ja schon die gar nicht so zugänglichen Kapiteltitel unseres Essays angesprochen. Uns geht es darum, dass sich hier Dinge verbinden, zusammengefügt werden, die normalerweise wir gelernt haben, auseinanderzuhalten. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass sich die liberale, die demokratische Mitte, die sich eigentlich selbst manchmal ein bisschen vorreflexiv, also ohne viel darüber nachzudenken, als bürgerlich beschreibt, die versucht jetzt eigentlich, sich zu verteidigen angesichts dieser Anfechtung der Angriffe von rechts und links. Und in diesen seltsamen paradoxen Kopplungen, wie wir das nennen, zeigt sich eben so eine neue Form, eine neue politische Redeweise der liberal-demokratischen Mitte.
Das fand ich ja sowieso ganz interessant. Also meistens, wenn ich mit Diskurslinguistinnen oder Linguisten spreche über politische Rhetorik oder sowas, dann geht es da um Populisten oder es geht so um extreme Figuren, Donald Trump, Höcke, über Aiwanger haben wir schon gesprochen. Und dann geht es oft um Enthemmung und über so sprachliche Grenzüberschreitungen. Das interessiert sie aber gar nicht, sondern sie interessiert die Redeweise der sogenannten Mitte. Sie schauen ganz gezielt zum Beispiel das Auftreten von Robert Habeck an, Steinmeier, Caroline Emke ist dabei, Luisa Neubauer, aber auch Lars Eidinger, der Schauspieler. Also wir haben hier Politiker, Journalistinnen, Aktivistinnen, die ich eher dem progressiven Lager zuordnen würde. Wieso interessieren Sie genau die?
Ja, wie Sie es richtig gesagt haben, unsere Aufmerksamkeit in den letzten Jahren haben wir zunehmend gerichtet auf diese These einer Rechtsverschiebung des Diskurses. Alles wurde sagbar. Aber uns interessiert nun, wie eigentlich darauf die Mitte reagiert. Also wie beschreibt man sich eigentlich, wie erzählt man sich eigentlich als progressiv, als liberal, als demokratisch? Gerade wenn diese Begrifflichkeiten, wenn diese Konzepte, aber auch diese politischen Standortbeschreibungen so unter Druck geraten sind. Und deswegen haben wir versucht, so ein Panorama aufzumachen. Nicht nur politische Akteure, nicht nur aktive Politikerinnen und Politiker, sondern auch genau, wie Sie sagen, Journalistinnen, Publizistinnen, Schauspieler. wie erzählen die das eigentlich? Und uns ist da wirklich aufgefallen, dass hier ganz oft Dinge zusammengeführt werden. Also Liberale, die plötzlich von Erweckungserlebnissen und Offenbarungen erzählen. Oder eben ein Minister wie Robert Habeck, der mit großem Pathos von seinem Amtseid erzählt und was für eine Ehre es für ihn sei, dem Land Deutschland dienen zu dürfen, der das aber koppelt mit so einer Flapsigkeit, mit so einer lakonischen Umgangssprache. Mhm. Und genau diese Kopplungen scheinen uns eben symptomatisch, also was anzuzeigen für diese bürgerliche Mitte gerade.
Mhm. Kommen wir vielleicht mal gleich zu dem Habeck, also auch dem Beispiel von Anfang, eben dieser staatstragenden Flapsigkeit. Kann man sagen, dass noch nie ein Politiker so kommuniziert hat wie er?
Naja, wir haben schon öfters sowas beobachtet. Ne? Also denken wir an dieses berühmte Bonmot von Gerhard Schröder, der dann mal sagte, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Also solche Einbrüche des Flapsigen, des umgangssprachlichen, des normalen Sprechens, die sind ja eigentlich oft ein politisches Argument oder eine politische Inszenierung auch von sozialdemokratischen Politikern. Damit signalisierte man Nahbarkeit oder dieses wirklich heikle Wort Authentizität. Aber bei Habeck ist, wie gesagt, der Fall so interessant, weil er das koppelt mit diesem großen staatstragenden Gestus. Also er ist wirklich einer der wenigen Politiker, der noch wirklich versucht, die Idee des Amtes aufrechtzuerhalten. Er hat ein Amt inne, er ist Minister, er ist mehr als Privatperson. Aber gleichzeitig in diesem Amt tritt er so nahbar, menschlich und eben flapsig auf.
Und inwieweit zahlt das ein auf seine Glaubwürdigkeit?
Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Man hat ja gesehen, wir hatten eigentlich so eine Art Habeck-Hype. Habeck hatte Konjunkturen. Als Wirtschaftsminister unterliegt er selbst Konjunkturen. Es gab diese große Bewunderung für Robert Habecks politisches Sprechen. Und jetzt sehen wir ja, das hat nicht unbedingt verfangen, das hat keinen Bestand. Also vor allen Dingen auch innerhalb seiner Amtsausführung hat Robert Habeck ein bisschen neu justieren müssen und ist vielmehr zu solchen apodiktischen, also autoritären Sätzen gegangen, die er vorher problematisiert hat, von denen er gesagt hat, so will ich eigentlich gar nicht sprechen. Also ein Robert Habeck, der auch in seinen eigenen Büchern noch sagt, ich muss die Perspektivität, die Kontingenz, wie wir Sozialwissenschaftler sagen, meines eigenen Standpunkts mit reflektieren. Ich muss also mir klar machen, die andere Seite hat auch gute Argumente. Der muss jetzt viel öfter so sprechen, als ob sein Standpunkt der einzig richtige sei. Aber Habeck leidet darunter, Habeck inszeniert oder stellt auch dieses Leiden an dem eigenen politischen Tun aus. Also sein Pragmatismus ist ein aus der Not geborener. Mhm. Und das kommt vor allen Dingen bei Wählerinnen und Wählern an, die dafür sensibel sind, die also vielleicht mal in einem Universitätsseminar saßen, die vielleicht wissen, wer Jürgen Habermas ist. Aber das kommt eben bei vielen Wählerinnen und Wählern nicht an, die mit diesem akademischen Sprechen, diesem Intellektualisieren doch sehr fremdeln.
Wenn so klassische Kommunikationsstrategien ausgedient haben oder prekär geworden sind, wie bewerten Sie denn dann die KlimaaktivistInnen? Die sind ja auch ein zentrales Beispiel in Ihrem Buch, die so mit ihrer Ruhe, mit der Sachlichkeit, die sie etwa in Talkshows an den Tag legen, ja ganz habermasianisch so auf das Prinzip des zwanglosen Zwangs, des besseren Arguments zu setzen scheinen.
Ja, wir machen das noch ein bisschen anders und da steckt in dieser Kopplung eigentlich auch schon eine Pointe. Wir nehmen uns immer Fälle, wie jetzt zum Beispiel die Luisa Neubauer als das Gesicht, die deutsche Stimme von Fridays for Future und koppeln jetzt die Redeweise von Luisa Neubauer und ihren Mitstreiterinnen von Fridays for Future mit einem sozialwissenschaftlichen Autor und in dem Fall ist es Helmut Schelsky, der Nachkriegssoziologe, der westdeutsche Nachkriegssoziologe, der mal ein, wie ich finde, immer noch lesenswertes Porträt geschrieben hat über die skeptische Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Schelsky sagte damals, diese skeptische Generation sei gekennzeichnet durch eine Skepsis, ein Misstrauen gegenüber großen ideologischen Versprechen, Heilsversprechen, Utopien. Sie neigen zu etwas, was man damals Konkretismus nannte. Also sie interessieren sich für die konkreten, machbaren Dinge. Keine großen Utopien, keine große Weltflucht. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Luisa Neubauer und ihre Kompagnons streiten und diskutieren, dann sieht man, dass sie wirklich beharren auf der Machbarkeit von Dingen. Sie bleiben sachlich, sie bleiben cool. Das, was die Gegenseite ihnen oft vorwirft, also hysterisch zu sein, neurotisch zu argumentieren, das trifft auf diese Redeweise gar nicht zu. Die sind extrem ruhig in politischen Konfrontationen und sie zeugen eben von dieser Skepsis gegenüber falschen Versprechen der Politik. Sie sind also misstrauisch gegenüber großen ideologischen Entwürfen.
Also es ist natürlich auch eine irgendwie lustige Pointe, weil sie verbinden damit die Generation Kohl mit der letzten Generation sozusagen.
Ja, richtig. Also da sieht man auch manchmal, wenn man sich nochmal die alten sozialwissenschaftlichen Klassiker vornimmt, da sieht man dann doch andere Dinge als vielleicht manchmal das tagespolitische Feuilleton.
Während diese Klimaaktivisten und Vertreterinnen der letzten Generation wollen sich ja jetzt bewerben für einen Platz im EU-Parlament, sind das nicht die idealen Parlamentarier eigentlich?
Ja, das sind die idealen Parlamentarier. Sie haben konkrete politische Ziele, sie orientieren sich an der Machbarkeit des politischen Prozesses und sie gehen jetzt in die Institutionen, den Marsch durch den Institutionen, wie man so schön sagt, um Politik zu machen. Also das ist ja just genau das, was aus einer Bewegung erfolgen müsste, sich zu institutionalisieren, sich derart zu organisieren, dass daraus politische Programme folgen. Und insofern muss man sagen, ist diese Generation, man kann entweder darüber lächeln oder man kann irgendwie sagen, sie seien eben der apokalyptischen Szenarien verhaftet, aber tatsächlich machen sie Politik. Das ist keine Weltflucht, das ist keine Entpolitisierung, sondern das ist eine Repolitisierung der politischen Sphäre.
Was mir so ganz generell beim Durchstreifen der verschiedenen Redeweisen aufgefallen ist, die Sie so thematisieren, die weisen ganz oft so einen religiösen Sound auf. Also am deutlichsten, Sie haben schon angesprochen, ist das vielleicht bei dem, was Sie erweckten Liberalismus nennen. Ja? Vertreten etwa durch den Literaturkritiker Ijoma Mangold, der ein Buch geschrieben hat darüber, wie er zum Bitcoin-Konvertiten geworden ist. Also vom Saulus zum Paulus. Und es gibt so ein paar Beispiele, das zeigen Sie auch, von so einer Art Bekenntnisliteratur mittelaltermännlicher Journalisten.
Ja.
Und die Reden von Frank-Walter Steinmeier spielen auch eine Rolle bei Ihnen. Die sind ja sowieso von einem pastoralen Tonfall getragen. Fällt Ihnen das auch auf, also dieser religiöse Sound, und hat der einen bestimmten Zweck?
Das ist eine sehr kluge Frage, weil dieser religiöse Tonfall in einer liberalen, säkularisierten, demokratisch sich begreifenden Gesellschaft eine große Rolle spielt. Dann denken wir an nochmal sowas wie Verfassungspatriotismus oder all diese Dinge. Wir wollen uns ja anschauen, wie diese angefochtene, angegriffene Mitte reagiert und jetzt spricht. Mhm. Und da fallen uns immer wieder so, ja, versteckt, kryptoreligiöse, könnte man sagen, kryptoreligiöse Tonfälle auf. Das Pastorale eines Präsidenten, ja klar, er muss eigentlich... Also Frank-Walter Steinmeier, wie viele vor ihm, muss ja sprechen wie auf einem evangelischen Kirchentag. Er muss die Gemeinde Deutschland vor sich versammeln. Aber auch die Liberalen. An Liberalen denken wir aus der politischen Theorie heraus immer an die Betonung des Individuellen, ein bisschen ironisch gebrochenes Kontingenzbewusstsein. Und jetzt kommen genuin Liberale und erzählen von ihren Erweckungserlebnissen. Mhm. Und das Interessante ist an Erweckungserlebnissen, das ist auch vor allen Dingen ein Punkt, den mein Co-Autor Julian Müller öfter macht, diese Konversionserzählung, diese Erweckungserlebnisse. Also jemand wird vom Saulus zum Paulus, wechselt von links nach rechts oder wird wie Ijoma Mangold zum Bitcoin-Apostel. Das sind ja Erweckungserlebnisse, die damit haushalten, dass hier plötzlich etwas sehr fest wird. Ich stehe jetzt hier, ich habe was begriffen, ich habe was verstanden, mir wurde etwas geoffenbart und das ist jetzt wahr. Und deswegen rücke ich von der Position nicht mehr ab.
Mhm. Das ist eben auch eine Form, die eigene Position abzusichern.
Das ist eine Form, die eigene Position abzusichern. Das ist auch eine Form, politisch so zu sprechen, wie wir es ja sonst gar nicht mehr können. Also wirklich apodiktisch auf dem eigenen Standpunkt zu beharren, wenn wir doch alle längst wissen, dass die andere Seite auch gute Argumente hat. Dass die andere Seite vielleicht Dinge erlebt hat, die einen anderen politischen Standpunkt, andere Sichtweisen plausibel machen können. Wie können wir heute noch verbindlich sprechen? Wie können wir hinter unseren Sätzen stehen? Das ist also eine Abwehr auch von Ironie, die wir hier beobachten.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Astrid Civil, Professorin an der Uni Lüneburg, mit der ich über politische Redeweisen gesprochen habe. Ein gleichnamiger Essay von ihr und Julian Müller ist bei Moas Siebeck erschienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ja, danke auch meinerseits.